Mit 10 Jahren hat Arthur seinen ersten Alkoholabsturz mit großen Gedächtnislücken. Mit 16 Jahren müssen seine Freunde ihn nach Hause tragen, weil er nicht mehr laufen kann. Als er im alkoholisierten Zustand fast erstickt, bringt ihn dies zum Nachdenken. Wird er wirklich sein Leben ruinieren? Oder gibt es etwas Besseres? Willkommen bei Menschen im Fokus. Wir wollen die besondere Geschichte von besonderen Menschen erzählen. Und heute bei mir im Studio ist der Arthur Schneider. Arthur, schön, dass du da bist.
Danke.
Nun, erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen, dass du mit 16 Jahren fast gestorben wärst?
Ja, ist eine sehr spannende Geschichte. Jetzt damit angefangen, dass wir mit unseren Freunden, wie gesagt, ich mit meinen Freunden unterwegs auf einer Kirmes waren. Und da waren wir zusammen auf einem Spielplatz unterwegs und wir haben dann angefangen, uns zu betrinken. Und wir hatten noch eine gute Flasche Wodka gehabt und da war noch einiges drin. Und dann habe ich gesagt, komm, keiner will trinken, dann mache ich das Ganze mal leer. Und von dort aus sind wir dann rüber zur Kirmes gelaufen und da gab es schon die erste Konfrontation. Da waren 2 Jungs, die ein Mädel von uns angemacht haben und dann gab es fast die erste Gruppenschlägerei. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ein guter Freund von mir hat gesagt, Arthur, die Polizei, die Polizei. Weil er wusste, mit keinem anderen Slogan hätte er mich sonst rausziehen können aus der Situation, weil ich schon so in der Situation drin war und das Ganze fast eskaliert ist. Und dann sind wir von dort auf den Spielplatz und ich kann mich ehrlich gesagt an nicht mehr so viel erinnern von diesem Tag, weil ich dann nach Hause getragen wurde von meinen Freunden.
Das lag daran, dass du zu viel Alkohol getrunken hattest und nicht mehr ganz bei dir warst?
Ja, definitiv. Ja. Ich meine, die haben mich dann nach Hause getragen und die haben mir gesagt, Arthur, mach mal die Tür auf. Und ich habe dann das Handy rausgeholt von einer anderen Person und habe dann die Tastensperre gemacht. Entsperrt und wollte damit die Tür aufmachen. Die haben mich natürlich ausgelacht, weil sie dachten, irgendwas ist komisch mit mir. Und dann haben die Tür geöffnet, mich nach Hause gebracht und dann lag ich im Bett meines Bruders. Und dann gab es einen Moment, der mir sich so stark ins Gedächtnis eingebrannt hat. Und das ist, als meine Mutter nach Hause kam und mich in dem Bett meines Bruders vorgefunden hat und mir die simple Frage gestellt hat, was machst du da? Und da sie schon Vorerfahrung hatte mit uns, mit diesen schlechten Erfahrungen, hat sie gesagt, komm mal her, hauch mich mal an. Und dann habe ich sie angehaucht und sie wusste gleich, ich habe zu viel Alkohol getrunken. Und sie ist dann rausgelaufen, mein Bruder ist Gott sei Dank reingekommen. Und da lag ich dann in meinem Bett, mein Bruder und meine Mutter im Schlafzimmer haben sich unterhalten. Und meiner Mutter kam dieser eine Gedanke. Was ist, wenn Arthur gerade in seinem Bett liegt, nach oben erbricht und es kommt wieder zurück? Und genau in diesem Moment kamen sie rein, haben mich genauso vorgefunden. Und das war ein Moment, ein Schlüsselmoment, der mich sehr, sehr, sehr stark zum Nachdenken gebracht hat.
Boah, also es kann passieren, dass man erstickt, also wenn man sich erbricht und das nicht abschließen kann.
Ja.
Und genau in dem Moment hat dein Bruder dich gefunden. Und deine Mutter aber, die wusste schon so ungefähr, es ist mal wieder so, ist es öfter vorgekommen, dass du betrunken warst, dass du auf Feiern warst?
Ja, bedauerlicherweise war es nicht das erste Mal, es kam jetzt schon ab und zu vor. Von daher war meine Mutter schon vorgeprägt von diesen schlechten Erfahrungen, ja.
Wie alt warst du da ungefähr?
Ja, das erste Mal, als das Ganze so angefangen hat, war, als ich 10 war. Das hat bei mir schon sehr früh angefangen. Das war der Geburtstag meines Bruders. Und von dort aus ging das Ganze dann los.
Also schon früher, schon Jahre vorher hat das begonnen, dass du das erste Mal mit Alkohol eigentlich in Berührung kamst.
Korrekt, ja.
10 Jahre, sehr jung, um Alkohol zu trinken. Wie war das damals? Das war ein Geburtstag von deinem Bruder?
Genau, also mein Bruder hat Geburtstag gehabt, er hat seinen 12. Geburtstag gefeiert, also er ist um einiges älter als ich und ich war 10 und mein Onkel, so gut wie er ist, hat uns etwas besorgt und dann ging das Ganze los. Wir haben getrunken, wir haben viel getrunken, wir haben hartes Zeug getrunken, da waren noch ein paar Mädels anwesend und ja, die ganzen Leute gingen dann raus, mein Bruder und die Mädels und mein Onkel und ich war dann alleine und dann habe ich ein bisschen mehr getrunken und habe gesagt, hey, wo sind die Leute denn hin? Und meine Mutter war nicht da. Meine Mutter war in dem Moment nicht da. Und da hatten wir einfach die Bude frei gehabt, haben gut getrunken. Und dann bin ich irgendwann schlafen gegangen. Ich kann mich nur an gewisse Teile davon erinnern, weil ich so einen Filmriss hatte. Und ich lag dann im Bett und dann kam meine Mutter nach Hause und hat gesagt, hey, warum ist die Vase kaputt? Und die ist mir unglücklicherweise kaputt gegangen, als ich herausgeguckt habe, was für einen Spaß sie da draußen hatten und ich nicht anwesend war. Und dann ist die mir unglücklicherweise runtergefallen auf den Boden und hat gesagt, hey, ich will, dass sie Arthur aufweckt, dass sie mir erklärt, wie das passiert ist. Und dann kam mein Bruder rein, hat mich aufgeweckt und hat gesagt, hey, Mama ruft dich, komm, steh auf. Und ich bin aufgestanden und ich bin die ganze Zeit hingefallen, weil ich nicht mehr laufen konnte. Ich war so sturzbetrunken, dass ich nicht normal gehen konnte. Und das war ein sehr trauriges Erlebnis für alle Beteiligten.
Ja. Mhm. Mit 10 Jahren. Gab es denn irgendeinen Grund, also dass es in deinem Leben, also ich meine, es ist ja eher ungewöhnlich, dass man mit 10 Jahren schon so viel Alkohol trinkt. Mhm. Gab es irgendeinen Grund, ein einschneidendes Erlebnis, irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, das hat mein Leben irgendwie umgeworfen?
Ja, also mein Bruder und ich, wir hatten immer schon einen Hang gehabt zu allen möglichen Drogen, würde ich mal sagen. Also mit Rauchen hat das Ganze angefangen, dann mit Trinken ging es weiter. Und ich würde sagen, so ein Schlüsselmoment, der mich persönlich sehr getroffen hat, war, glaube ich, die Scheidung meiner Eltern. Und von dort aus ist das Ganze dann mehr oder weniger stark ins Rollen gekommen. Vorher war es schon anwesend, aber das war, würde ich sagen, so der Katalysator für viele andere Dinge, die noch passiert sind.
Mhm. Und gerade das ist ja also... Gerade wenn ein Mensch sehr jung ist, also die Bindung zu den Eltern ist unglaublich wichtig und unglaublich stark, so zwischen dem 3. und 12. Lebensjahr. Und wenn da eine Scheidung kommt, dann trifft das die Kinder schon sehr hart. Ein oder andere wird wahrscheinlich verstehen können, wie du dich damals gefühlt hast, also wie es dein Leben zerrissen hat. Würdest du sagen, dass deine Eltern ein gutes Vorbild für dich waren, also dass sie gute Eltern waren, trotz der Scheidung?
Ja, das ist eine spannende Frage. Waren meine Eltern ein gutes Vorbild? Ich würde sagen, jein. Also meine Mutter hat uns immer sehr, 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 sehr stark geliebt. Also daran gab es definitiv keinen Zweifel. Sie hat sich sehr stark für uns hingegeben. Mein Vater hatte eine militärische Disziplin an den Tag gelegt. So wurden wir auch erzogen. Und ich würde sagen, ja, wir haben ein adventistisches Leben geführt, also ein christliches Leben. Aber es war mehr geprägt von Tradition als von wirklicher Hingabe. Da ging es mehr um die Form als um wirklich eine Herzenshingabe. Und ich würde sagen, mein Vater war weniger ein Vorbild. Meine Mutter war in vielen Bereichen schon ein Vorbild. Und ja, ich glaube, so würde ich das einordnen.
Mhm. Okay, das war so ein christliches Elternhaus gewesen. Und trotzdem, also der Schnitt in deinem Leben, die Scheidung war da. Also deine Eltern viel Alkohol getrunken. Da hast du erzählt, dass du, als dein Bruder deinen 12. Geburtstag gefeiert hast, dass du da viel getrunken hast, dass du dich auch noch ein wenig erinnern kannst.
Ja.
Wie sah dein Leben danach aus?
Ja, wie sah mein Leben danach aus? Ich würde sagen, Schule gehen, wie das so in dem Alter normal ist. Und dann abends habe ich sehr viel gezockt, am Wochenende einiges getrunken, viel Blödsinn angestellt. Und das hat sich, glaube ich, so gezogen. Und dann kam natürlich noch Kampfsport dazu. Und mein Bruder und ich, wir haben eine sehr, sehr große Freude daran gehabt, Kampfsport zu betreiben. Ich habe es geliebt zu der Zeit. Und ich glaube, das hat so mein Leben durchgezogen bis zu diesem einen Ereignis, von dem ich vorhin berichtet habe mit 16, wo es dann fast für mich aus war.
Mhm. Ich glaube, viele Teenager können sich wiederfinden in dem, was du sagst. Also man hat Alkohol getrunken, man ist auf Partys gegangen. Du warst ab und zu in Schlägereien verwickelt.
Gelegentlich, ja.
Kann man sagen, ja. Du hast mit Kampfsport begonnen, so als so eine Art Ventil. Also da hast du irgendwie ein bisschen Druck loslassen können. Mhm. Ich weiß auch, du hast auch in der Zeit, du sagst, du hast gezockt, aber du hast auch Filme gesehen, oder?
Mhm.
Was für Filme waren das?
Filme, die zu dem Alter, wo ich damals war, nämlich mit 10 oder 11, noch nicht jugendfrei waren, würde ich mal sagen. Also 12, 16, 18. Da waren auf alle möglichen Filme mit drin. Filme, die, würde ich mal sagen, anschließend noch einen großen Einfluss hatten, waren auf jeden Fall so sehr viel mit Übernatürlichem. Also ich habe sehr gerne Filme angeschaut, wo mit übernatürlichen Inhalten gearbeitet hat, mit Zauberei, mit Magie. Manchmal auch Filme, die so Horror waren. Und das waren sehr krasse Filme, so mit Zombies und so weiter. Also das waren Dinge, die ich mir damals angeschaut habe und die mir auch etwas gegeben haben, würde ich mal sagen, ja.
Mhm. Ist das die Spannung, die einen so fesselt? Oder was führt einen dazu, sich solche Filme anzugucken?
Ja, ich glaube, es ist einfach dieses Gefühl von, es ist etwas anderes. Es ist etwas anderes und es ist etwas Anziehendes, von einer Welt zu hören, wie man sie einfach tagtäglich nicht einfach erlebt, sondern wo es Komponenten gibt, die einfach anziehend sind, so wie übernatürliche Dinge bewegen, Leute zum Fliegen bringen. Und das sind etwas, wo man sagt, ey, das würde ich auch gerne haben wollen. Und das war, glaube ich, etwas, was mich sehr, sehr stark reingezogen hat, auch in solche Filme mir anzuschauen, ja.
Also Alkohol, Kampfsport, Horrorfilme, also dieser Lebensstil. Hat deine Mutter deinen Lebenswandel eigentlich so mitbekommen? Wie hat sie darauf reagiert?
Ja, meine Mutter hat schon, würde sagen, einiges mitbekommen, nicht alles. Einiges mitbekommen und ich glaube, sie hat eine sehr, sehr harte Zeit gehabt. Es war natürlich frisch nach der Scheidung von meinen Eltern. Mein Bruder ist dann in der Zeit auch zu meinem Vater gezogen. Und ich glaube, da hat sie sehr, sehr viel zu knabbern gehabt in der Zeit. Und sie hat natürlich einige Momente erlebt, von denen, die passiert sind. Gerade was das Rauchen angeht, Alkohol angeht, etc. Und sie hat auch sich Mühe gegeben, dem Einhalt zu gebieten. Ich weiß nicht, was sie gesagt hat, ich lasse den Ganzen einfach mal Tür und Angel offen, soll einfach mal machen. Sondern sie hat sich schon wirklich Mühe gegeben, zu schauen, okay, wie kann ich Grenzen setzen? Okay, komm, dass du um die Uhrzeit zu Hause bist. Hast du geraucht, hast du getrunken? Ich musste sogar mal ab und zu sogar zu Hause mal hauchen. Hauch mich an. Puh. Aha, okay, Zigaretten, ich höre das, ich rieche das raus. Wo sind die Zigaretten? Also, das gab's alles, ein bisschen wie beim Verhör bei der Polizei. Aber das war zum Guten, würde ich mal sagen. Gerade weil meine Mutter es wirklich am Herzen lag, einen guten Einfluss in meinem Leben zu setzen und auch, dass ich eine gute Richtung einschlage in meinem Leben.
Dass die Liebe einer Mutter scheint Segen. Mhm. Wie war das denn eigentlich mit der Gemeinde? Ich meine, hattest du dich zu dem Zeitpunkt, würdest du sagen, du hast dich von Gott ganz abgewendet? Oder hattest du noch Kontakt zur Gemeinde?
Ja, ich bin gewohnheitsmäßig weiter zur Gemeinde gegangen. Jetzt waren was die Ambitionen waren, schwer zu beurteilen. Ich würde mal sagen, es war einfach der Liebe meiner Mutter geschuldet. Also ich wollte meine Mutter nicht traurig sehen, ich wollte meine Mutter nicht mehr weinen sehen. Deswegen bin ich in die Gemeinde gegangen, obwohl mir die Gemeinde rein gar nichts gegeben hat. Ich saß dort meine Zeit ab, habe mir langweilige Predigten angehört, die mir nichts gegeben haben, habe mir Diskussionen, Debatten anhören müssen in der Gemeinde, wo ich dachte, geht es um Gott und nicht um die persönliche Meinung zu forcieren. Und ich habe mich dort auch getroffen, um meinen Cousin wiederzusehen. Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt und immer während der Predigt haben wir gut genutzt und uns ausgetauscht über Zocken, was wir am Abend zocken nach Sabbatschluss. Und dann haben wir das Ganze geplant, zu wem gehen wir, zu dir, zu mir nach Hause. Die haben wir gut genutzt und das Amen haben wir wirklich abgewartet. Und das wurde das Startsignal sozusagen für die Game Night.
Ja. Okay. Ich glaube, man kann sich dein Leben gut vorstellen, wie es damals so war. Wie kam es eigentlich dazu? Was hat eigentlich diesen Bruch in deinem Leben gegeben? Also wann hatte sich dein Leben geändert? Was hat dazu geführt?
Ja, das ist diese mit 16 Erfahrung, würde ich mal sagen. Es gab, wie gesagt, punktuell gab es Momente, wo ich Gott wirklich stark erlebt habe. Aber ich habe es ihm nicht zugeschrieben. Ich meine, es könnte auch Zufall gewesen sein. Ja, vielleicht war es Zufall, dass das so oder so passiert ist oder geführt wurde. Aber mit 16 gab es ja diesen einen Moment, als ich in meinem Bett lag. Nach diesem einen Abend, als ich fast gestorben bin, als ich erbrochen habe, was das Zeug hält, mein Bruder liebevoll alles aufgewischt hat und ich am nächsten Tag mir die Geschichte habe erzählen lassen müssen, weil ich mich an nichts erinnern konnte. Und ich habe meinen Freund gefragt, wie es passiert, ich habe meinen Bruder gefragt, was ist passiert und mir wurde die Geschichte zugetragen. Und in dieser Nacht danach kam mir die Frage auch auf, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Worum geht es eigentlich? Was will ich eigentlich bei meinem Leben erreichen? Will ich von Wochenende zu Wochenende leben, mich besaufen, Spaß haben? Ist es wirklich alles? Was ist, wenn ich 70, 80 Jahre alt bin, was ist dann? Und das Ganze hat so etwas in mir ausgelöst, wo ich mir die Frage gestellt habe, gibt es Gott? Wirklich hautnah. Nicht nur vom Hören sagen, sondern authentisch, die man auch erleben kann. Und ja, ich habe mir die Frage gestellt, okay, wie ist es eigentlich, ewig tot zu sein? Ich meine, irgendwann stirbt jeder von uns, früher oder später. Und ich dachte mir, wie ist es eigentlich, ewig tot zu sein? Und ich lag da in meinem Bett, habe die Augen zugehabt, habe mir vorgestellt, wie ist es, ewig tot zu sein? Nie wieder zu denken, nie wieder dieses gute Essen zu mir zu nehmen. Meine Mutter ist eine sehr gute Köchin. Nie wieder in diesem Bett zu liegen, nie wieder überhaupt zu existieren. Und das war für mich ein Gedanke, der mich wirklich, wirklich an den Pranger gebracht hat, wo ich mir dachte, wow, das ist Gänsehaut. Und dann dachte ich mir, okay, wie ist es dann eigentlich, ewig zu leben? Und ich konnte es mir auch nicht vorstellen, weil ich mir dachte, es muss bestimmt ultra langweilig sein. Und in dem Moment dachte ich mir, jetzt muss ich abwägen, was ist das geringere Übel, ewig tot zu sein oder ewig zu leben? Und ich dachte mir, ja, ich gebe ewig Leben doch eine Chance, lieber ewig leben als ewig tot zu sein. Und das war so der Katalysator für den Moment, wo es dann einiges geändert hat in meinem persönlichen Leben.
Das ist sehr beeindruckend. Ja, das fängt manchmal mit so einem Gedanken an und es ist schön, dass also Gott einem diese Möglichkeit gibt, diese Chance gibt, dass wir solche Gedanken noch haben können. Mhm. Gab es denn danach jetzt also irgendeine Wende in deinem Leben? Also sozusagen, das war ein Punkt, da kann ich sagen, ich habe ein neues Leben begonnen?
Ja. Ich würde nicht sagen ein neues Leben, aber es hat meine Perspektive hat sich einiges verändert. Ich habe mir angefangen, Fragen zu stellen, mit jungen Jahren schon, die für mich relevant waren, die sich vielleicht mancher erst später stellt oder gar nicht erstellt. Und ich hatte dieses eine Buch in meinem Schrank von vielen Büchern, die ich nie gelesen habe, aber dieses eine Buch, Der Höhlenmensch. Und ich weiß nicht, was das war, es hat mich einfach angesprochen, Der Höhlenmensch klang voll interessant. Ich habe es gezückt und ich habe es zum ersten Mal in meinem Leben ein Buch angefangen zu lesen, von Anfangsseite bis zum Ende, sonst immer nur die Zusammenfassung im Internet für die Schule. Aber da habe ich das Buch gelesen und das hat mich geflasht. Das hat mich persönlich getroffen, das hat mich angesprochen, das hat mich zum Nachdenken angeregt. Und von dort an hat, würde ich mal sagen, das, was du gesagt hast, diese Wende, hat angefangen, Gestalt zu finden.
Das ist interessant. Ich möchte das mal zeigen, dieses Buch. Das ist ja dieses hier, das du gelesen hast. Der reichste Höhlenmensch von Doug Batchelor. Wenn man sich vorstellt, Doug Batchelor selber, der hat ein ganz ähnliches Leben geführt wie du damals. Und es ist bemerkenswert, dass Gott dich auf dieses Buch hingewiesen hat, das da in deinem Bücherregal stand und dass du es zum richtigen Zeitpunkt gelesen hast. Könntest du kurz erzählen, worum es in diesem Buch geht? Vielleicht so ein paar Sätze das zusammenfassen?
Ja, also es ist schon lange her, dass ich das Buch gelesen habe. Aber im Kern ist es eine Person, ein Jugendlicher, der bei reichen Eltern aufgewachsen ist. Die Mutter hat für Elvis Presley Lieder geschrieben, der Vater hat eine eigene Luftairline gehabt. Ich meine, was gibt es Besseres? Reiche Eltern zu haben, im Luxus zu leben, Rausch und Brausch, alles zu haben, mit der Mutter gemeinsam Drogen zu nehmen. Gut, wäre es nicht für mich so toll, aber er hat es praktiziert. Und irgendwann in seinem Leben ist er an diesen Punkt gekommen, wo er gesagt hat, okay, ich will das Ganze nicht mehr. Und dann ist er in eine Höhle gezogen. Und dort hat er eine Bibel vorgefunden. Und er dachte sich, diese ganzen Heuchler, alle die in der Kirche da rumhocken, ich werde diese Bibel lesen, um sie alle zu widerlegen. Und von dort an hat sich sein Leben sozusagen verändert. Und von vorigen so der schwierige Junge, der Drogen genommen hat, der von Schulen geflogen ist, von der auf die nächste und so weiter und so fort, da hat er dann das Ganze Gestalt angenommen. Und als ich das Buch gelesen habe, Ronny, war das so, ich habe mich in gewissen Punkten wiedergefunden. Es war eine Person, die keinen Bock mehr hatte. Er hat keinen Bock mehr gehabt auf das Ganze. Das war eine Person, die einfach sich hingegeben hat, worauf er Lust hat. Und da habe ich gemerkt, es ist eine Person, die nicht nur vom Hörensagen redet, sondern es ist eine Person, die ich erlebt habe. Und das ist genau das, was ich in meiner Gemeinde nicht erlebt habe. Ich habe viele Leute gesehen, die vorgegeben haben, Gott zu glauben, viele Leute, die vorgegeben haben, tolle Predigten zu geben. Aber da habe ich eine Person erlebt, die nicht nur vom Hörensagen redet, nicht von einer Erfahrung, die vor 50 Jahren passiert ist, sondern die wirklich passiert ist, authentisch, zeitnah. Und da habe ich gesagt, okay, wenn Gott diese Person ansprechen kann, wenn Gott dort Wunder bewirken kann, dann kann das vielleicht auch in meinem Leben. Und das hat sich so manifestiert, mein Gedanken. Und ich dachte, okay, ich will das auch. Ich will das auch erleben. Ich will auch diese Gelegenheit haben, auf unglaubliche Art und Weise Gott zu erleben. Und da hat sich das sozusagen verändert.
Schon bemerkenswert, ne? Bei Doug Batchelor war das ja, der hat eine Bibel gefunden, also in dieser Höhle, und hat dann die Schrift selber gelesen. Mhm. Und das hat er sein Leben völlig auf den Kopf gestellt.
Ja.
Wie war das bei dir? Was hat das in dir ausgelöst, als du das gelesen hast? Also was war dein nächster Schritt?
Ja, also als ich das Buch gelesen habe, es hat ein bisschen gedauert, bis ich das Buch durch hatte, weil ich jedes Kapitel gut genossen habe, weil ich auch lesevoll war. Aber jedes Mal, wenn ich das Buch zur Hand genommen habe, habe ich es genussvoll gelesen, es hat mich wirklich angesprochen. Ich habe so dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dieses Gefühl von so einem inneren Frieden gehabt, als ich das Buch gelesen habe. Und das Nächste, was ich gemacht habe, war, und ich bin Gott auch sehr, sehr dankbar, dass mein Onkel in Kassel, also aus der Stadt, aus der ich komme, einen Hauskreis gehabt hat. Und er wusste ganz genau, wo ich stehe. Und er hat gesagt, du komm mit vorbei. Und dann immer die Lektion dort gemacht. Das war so ein Bibelgesprächsvorbereitungskurs. Und da war ich anwesend. Ich habe das Ganze, war anwesend, habe das Ganze mitgemacht. Das hat mir Spaß gemacht. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ich habe dann angefangen, selber die Bibel zu lesen. Und das war der Moment, wo ich dann nicht nur die Predigt gehört habe, sondern auch selber gelesen habe. Und das selber Lesen hat mir etwas gegeben. Und das war, wo ich gesagt habe, okay, das ist ähnlich wie beim Doug Batchelor. Bei ihm waren es andere Intentionen, aber bei mir waren es so die Intentionen, ich will gucken, ob da was Wahres dran ist. Und ich fand diesen Jesus, der da berichtet wird, fand ich unheimlich ansprechend.
Und das Wort Gottes kommt auch nicht leer zurück. Also es bewirkt was in unserem Herzen. Und es führt uns ja auch zu Entscheidung. Hast du schon eine Entscheidung damals getroffen gehabt?
Nein. Ich habe das Buch gelesen, ich habe angefangen, die Bibel zu lesen, gewisse Passagen. Und es fing eine gewisse Zeit, bis dann ein Schlüsselmoment kam. Und das war die Taufe von einem guten Freund. Ich war anwesend, er hat sich entschieden für die Taufe und ich dachte, okay, ich war eingeladen, ich war auch anwesend. Und ich habe das so gesehen, wie der Pastor ihn getauft hat, wie er sein Bekenntnis erzählt. Und ich dachte mir, irgendwas in mir hat gesagt, ich will das auch. Ich will das auch. Obwohl ich zu der Zeit genauso einen Blödsinn gemacht habe wie davor auch, gab trotzdem in mir dieses Gefühl, ich will das auch machen. Und von dort an hat sich das Ganze dann etwas gewandelt. Ich habe Bibelstunden genommen Ich habe mich vorbereitet auf die Taufe und es war so eine Gratwanderung, würde ich sagen. Weil einerseits habe ich dann gelernt, was gut ist und was Gott so auch von uns möchte und was das Ziel für unser Leben ist. Andererseits habe ich auch Dinge getan, die mir Spaß gemacht haben, von denen ich dann gelernt habe, dass es gar nicht so gut ist, wenn man sie praktiziert.
Mhm. Und apropos, du warst ja damals, warst du noch Schüler.
Ja.
Und sozusagen, naja, vor deiner Taufe, da war auch noch eine Klassenfahrt, ist auf Klassenfahrt gefahren. Und da sind ja auch irgendwie seltsame Dinge passiert. Mhm. Darf ich da mal nachfragen? Also kannst du ein bisschen was erzählen, was da auf dieser Klassenfahrt so an gruseligen Dingen erzählt wurde?
Ja, das war so unsere Abschlussfahrt nach Barcelona, also nach Lloret de Mar. Und wir sind mit dem Bus gefahren. Wir hatten eine coole Klasse gehabt, ein gutes Miteinander gehabt. Alle haben sich gut miteinander verstanden. Und da gab es so, wie es so manchmal auf Klassenfahrten halt ist, da erzählt man sich Geschichten. Und bei uns auf der Klassenfahrt waren es halt Geschichten, so, die man selber erlebt hat oder die von Hörensagen man übertragen bekommen hat. Da ging es dann so um Geschichten, so um übernatürliche Geschichten. Was hat man so alles schon gemacht? Und ich kann mich noch gut daran erinnern, da hat eine davon berichtet, wie sie nachts vorm Spiegel stand, genau um 0 Uhr, 0, 0, mit einem Messer in der Hand und hat im Spiegel gesagt, Bloody Mary, wen soll ich töten? Und in diese Geschichte tritt dann eine Person auf und die sagt dann halt, wie man umbringen soll. Sie hat davon berichtet, es ist zwar nicht eingetreten, aber es war trotzdem, hat einen bleibenden Eindruck auf mich gehabt. Mhm. Und hat sie auch davon berichtet, wie sie sowas Tische, Rücken praktiziert hat und alle anderen möglichen Dinge. Und dann, das war schon krass für mich. Mhm. Weil ich habe schon davon, von meiner Mutter halt, Geschichten davon gehört. Und ich wusste, das macht man nicht, aber da hat eine Person das gemacht und es hat nichts passiert. Aber es war trotzdem ein krasser Moment. Und da sind noch viele andere Geschichten geteilt worden. Und das war schon sehr, 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 sehr krass.
Das ist ziemlich beeindruckend, gerade mit der Vorbelastung, also von diesen vielen Horrorfilmen und so, die du ja schon kanntest, die du als Jugendlicher gesehen hast. Mhm. Und jetzt diese Geschichten hörst auf der Klassenfahrt und gleichzeitig hast du dich eigentlich vorbereitet auf deine eigene Taufe. Mhm. Man merkt hier, wie so der Kampf so um dich stattfindet. Also wie auf einer Seite der Teufel zieht, auf der anderen Seite will Gott dich retten.
Ja. Ja, Ronny, und das Krasse, weswegen es mich so angesprochen hat oder weswegen es mich so getroffen hat, ist, weil eine Person hat von übernatürlichen Dingen geredet und es ist nicht passiert, aber ich habe nach einer übernatürlichen Dinge nicht gesucht, aber bei mir ist etwas passiert und deswegen war das bei mir so unglaublich stark.
Was würdest du sagen, dieses Etwas, bei dieses Etwas passiert?
Ja, also übernatürliche Ereignisse. Also wie gesagt, die Person hat Tischrücken betrieben, ist nichts passiert und ich habe auf einmal Träume gehabt und ich habe andere Dinge gehabt, die sich bewegt haben, wonach ich nicht verlangt habe. Und bei mir ist etwas passiert. Und das war, deswegen war dieser Moment auch so einprägsam, wo ich mir gedacht habe, krass, also andere Leute praktizieren es auch, bei denen passiert nichts, aber bei mir passiert schon etwas und ich praktiziere sowas Komisches aber nicht.
Okay, du hast also Erfahrungen schon gehabt.
Ja.
Mhm. Wie? Und das war, diese Erfahrung, die hattest du gehabt noch vor deiner Taufe?
Die war kurz nach meiner Taufe.
Okay, du hattest dich für die Taufe entschieden, wurdest auch getauft?
Korrekt, ja.
In dem Moment, wo du getauft wurdest, hat das dein Leben verändert? Hat es deinen Lebensstil geändert? Bist du ein neuer Mensch geworden?
Mensch, ja.
Wahrscheinlich genau das.
Das trifft es im Grunde genommen, weil ich habe vor meiner Taufe, ich habe Bibelschutten genommen und ich habe 2 Wochen vor meiner Taufe noch gut Alkohol getrunken. Aber ich habe mir eine Sache fest vorgenommen. Ich weiß, wenn ich mich taufen lasse, mache ich ernst. Die ganzen Blödsinn-Sachen, die mache ich alle nicht mehr. Alles, was damit einherging. Und ich hatte einen guten Freund gehabt, der Sascha, ist ein Iraner gewesen, mit dem habe ich mich sehr gut verstanden. Und der kam auch zu meiner Taufe. Und ich war bei meiner Taufe und ich habe gesagt, ich mache jetzt einen Cut mit all den Dingen, die ich praktiziert habe. Ich will jetzt ernst machen mit Gott. Und der wusste das auch. Und er hat in der Schule darum erzählt, Leute, am Samstag war die Taufe von Arthur, wo wart ihr alle? Und obwohl die Leute gar nichts mit Glauben an Hut hatten, kamen sie alle zu mir und sagten, Arthur, herzlichen Glückwunsch zu deiner Taufe, herzlichen Glückwunsch. Und da hat sich auch einiges verändert, weil da habe ich auch Diskussionen geführt mit guten Freunden bezüglich Schöpfung, Evolution, ob wir vom Apfen abstammen, wie das alles abgelaufen ist. Und das war schon ein Wechsel von Tag auf Nacht. Und meine Lehrerin, wohl bemerkt, hat das auch gemerkt. Sie hat sogar zu mir gesagt, Arthur, nachdem du deine Erfahrung hast bei dieser Missionsschule, musst du mich auf jeden Fall mal anrufen und mir erzählen, wie das war. Sie hat gemerkt, ein Unterschied ist eingetreten, ab dem Moment, wo ich mich entschieden habe für Gott.
Das ist interessant. Also, aber der Kampf um dich hat sozusagen hat noch nicht aufgehört. Also, der Teufel lässt natürlich seine Opfer nicht gehen. Gott hat dich nun gerettet, er hat dich, also du bist getauft auf seinen Namen, du bist jetzt sein Kind. Dein Leben hat sich geändert. War schön, dass du auch gleich ein Zeugnis warst für alle. Also, dass es gleich publik wurde, dass du getauft bist. Aber du hattest vorher gesagt, du hattest so, also auch so, du hast so Träume gehabt und du hast also schon bemerkenswerte Dinge erlebt in deinem Leben. Das war ja auch nach deiner Taufe, das nicht aufgehört. Also ich weiß, 3 Monate nach deiner Taufe hattest du auch irgendwelche Träume. Würdest du es erzählen?
Ja, ich habe eine Taufe gehabt und da hatte ich schon innere Gewissensbisse gehabt, so innere Kämpfe. Ich habe mich aber entschieden, weil ich überzeugt war und weil ich wusste, dass das Richtige ist. Und nach meiner Taufe hatte ich dann krasse Erlebnisse gehabt. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, es war an einem Abend. Da kamen all die ganzen Geschichten, von denen ich erzählt habe, vorhin mit dem Spiegel und Bloody Mary und so weiter und so fort, kam alles mir hoch an dem einen Abend. Meine Mutter war zu der Zeit nicht zu Hause. Ich glaube, sie hatte Rufdienst gehabt, musste arbeiten. Und ich hatte immer so Angst gehabt, vor dem Spiegel vorbeizugehen. Ich dachte, irgendjemand steht dort. Und dann habe ich mir in mein Bett gelegt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass irgendjemand hinter der Tür steht und mich anguckt. Und immer, wenn ich diese Augen zugemacht habe, kam so ein ganz komisches, verzerrtes Gesicht. Und das war wirklich unheimlich. Und ich bin nicht die Person gewesen, die immer Angst hat vor irgendwelchen Dingen oder allgemein große Angst hat vor Sachen. Aber das war eine Sache, die mir wirklich, wirklich Furcht angejagt hat. Und immer, wenn ich die Augen aufgemacht habe, war niemand dort. Immer, wenn ich die Augen zugemacht habe, war jemand dort. Und es war wirklich gänsehautmäßiges Erlebnis. Und ich habe dann gebetet und habe gesagt, Gott, bitte, schenk mir einfach Ruhe, ich will einfach schlafen. Und ich bin dann eingeschlafen und ich hatte eine Erfahrung gehabt, die mich sehr begleitet hat in diesem Traum. Und das war, weil ich von mehreren Leuten geträumt habe, die mir persönlich nahe standen. Nehmen wir mal die Person Bernd, die eine Person, um die es geht, und die andere Person Carmen, auch wenn die Leute nicht wirklich so heißen, aber wir wollen ihnen mal einen Namen geben. Und in diesem Traum habe ich von mehreren Leuten geträumt, dass dieser Bernd, wie ich ihn nenne, ich ihn besucht habe. Und er in seinem Haus oben im Dach war, Dachgeschosswohnung. Und ich kam da hin und ich habe gesagt, Bernd, was ist mit dir los? Wie geht's dir? Und in dem Moment dreht sich die Person zu und du musst dir vorstellen, die war so in der Hocke, die dreht sich zu mir zu und die Augen sind richtig, richtig rot. Und das war so, wow, wo ich mir sagte, Bernd, was ist mit dir los? Und ab dann kam nächste Szene. Und in dieser Szene wurde dann die Wiederkunft Jesu, kam dann davor. Jesus ist wiedergekommen. Und ich dachte mir, irgendwas ist da komisch. Dieser Jesus läuft da rum. Ich dachte mir, irgendwas stimmt da nicht. Und ich wollte mich gerade mit einer Person austauschen, die ich kannte, und wollte sagen, hey, irgendwas stimmt an diesem Jesus nicht. Ich glaube nicht, dass das Jesus ist. Und dann sagt die kommt in diesem Traum direkt im Moment dieser Jesus zu und sagt, na, komm, lass uns mal eine Runde laufen gehen. Also so, ich konnte gar nichts sagen. Und Diese Carmen, die mir in meinem wirklichen Leben sehr, sehr nahe stand, hat versucht, mich umzubringen, mich zu würgen in meinem Traum, sodass ich keine Luft bekommen habe. Und ich wollte rufen, Jesus, hilf mir, aber ich konnte nicht, weil ich so gewürgt wurde. Und das Krasse war, es war nicht nur im Traum so, sondern es war im wirklichen Leben auch so. Ich habe keine Luft bekommen, weil als ich dann rufen wollte, Jesus, hilf mir, habe ich gerufen, Jesus, hilf mir, und ich bin aus meinem Traum aufgewacht, hab geschrien, Jesus, hilf mir, und habe so viel Luft geholt, als ob irgendjemand mir auf meinen Brustkorb gedrückt hätte, dass ich keine Luft kriege. Ich habe mehrmals Luft geholt, ein- und ausgeatmet, bis ich wieder normal atmen konnte. Und ich habe gebetet und gesagt, Gott, was hat dieser Traum für eine Bedeutung? Ich verstehe es nicht, worum geht's? Ich bin eingeschlafen und ich hatte wieder einen Traum gehabt. In diesem Traum, dieser Jesus, dem ich begegnet bin, in meinem vorigen Traum, war ich auf einmal im Schlafzimmer meiner Mutter. Und ich guck ihn an und sage zu ihm, wer bist du? Und er guckt mir tief in die Augen und sagt zu mir, du weißt ganz genau, wer ich bin. Ich sag zu ihm, du hast gesagt, du bist auf die Erde gekommen. Wir wissen aber, dass Jesus anders kommt. Wer bist du wirklich? Und er sagt, ich wusste von Anfang an, dass du ganz genau weißt, wer ich bin. Soll ich dir was sagen? Jesus kommt gar nicht wieder auf diese Erde. Jesus kommt gar nicht wieder. Diese Erde wird meine Heimat sein. Und ich habe ihn angeschrien im Traum, habe gesagt, hör auf, Lügen zu erzählen. Und dann sagt er mir dann ganz still und ruhig, sagt er zu mir, Arthur, geh in das Zimmer von Carmen. Und du wirst sehen. Traum war zu Ende. Ich bin aufgewacht. Ja, das war ein krasser Moment für mich. Ich bin nicht in das Zimmer gegangen. Ich habe die Person auch nicht besucht. In dem zweiten Traum, allerdings habe ich die Person aus dem ersten Traum angesprochen. Und das Krasse, was sich herausgestellt hat, dieser Bernd, diese fiktive Person in diesem Traum, die in der realen Welt auch existiert und nicht Bernd heißt, habe ich angesprochen und habe gesagt, hey, ich habe von dir geträumt. Was ist bei dir los? Und er sagt zu mir, weißt du, ich bin seit längerem fahre ich mit meinem Auto unterwegs und ich habe das Gefühl, als ob auf der Rücksitzbank jemand sitzt. Und jemand anders, der in meinem Haus unterwegs war, hat gesagt, dass mein Tisch sich bewegt hat und die Karten darauf. Ich dachte mir, krass, ich habe davon geträumt, dass was nicht stimmt, dass was Übernatürliches davor fällt. Und die Person berichtet mir aus dem wirklichen Leben, dass es genauso passiert. Ich bin diese Carmen nicht besuchen gefahren. Ich weiß nicht warum. Ich wäre gespannt gewesen, was da gewesen wäre. Im Nachhinein hätte ich es vielleicht gemacht, aber ich habe es nicht gemacht. Und das waren Träume, die mich sehr, sehr lange begleitet haben. Das Krasse daran, Ronny, ist, dass in dem Traum, in dem zweiten Traum, wo dieser Jesus mir berichtet, dass er gar nicht wiederkommt, dass ich, als ich später ein Interview mal angehört habe von Roger Monot, wie er davon berichtet, dass der Teufel sagt, dass Jesus gar nicht wirklich wiederkommt, dass er das glaubt, dass die Erde ihm gehört. Und ich wusste das zu dem Zeitpunkt gar nicht. Als ich das gehört habe, dachte ich mir, krass, genau das habe ich geträumt in meinem Traum. Und eine andere Person bestätigt das, von der ich noch nie gehört habe. Und ich habe sonst diese Information auch von sonst niemanden gehabt. Und das war für mich ein krasser Moment, solche Träume zu haben. Und ich bin froh, dass ich sie in der Form auch nicht wiederbekommen habe.
Ja, wow. Interessant, gerade auch, dass du Roger Monot erwähnst. Also er ist selber ein Pastor, hat viel aufgeklärt über solche Dinge, also die übernatürliche Phänomene. Und ich glaube, du konntest auch merken in deinem Leben, und du gehörst zwar zu Gott jetzt, aber dass der Teufel immer noch irgendwie versucht, Anteil an deinem Leben zu haben. Mhm. Ist eigentlich danach noch irgendwas passiert, also irgendwelche Anfechtungen in dieser Richtung? Oder hast du irgendwas unternommen, um davon frei zu werden?
Ja, ich hatte jetzt dieses krasse Erlebnis gehabt, von dem ich gerade berichtet habe. Und 1, 2, 3 Monate ging alles wunderbar. Alles war super, ja. Ich habe mich ja dann entschieden, auf die Jose-Mission-Schule zu gehen. Und es war ein cooles Erlebnis. Und gerade die Anfangszeit war geprägt von Momenten, die ultra, ultra schwer waren für mich. Ich saß im Unterricht von Michael Dömbrack und jeder, der ihn kennt, der weiß, wie begeistert er von Sachen berichten kann. Und da ging es um die Gottheit Jesu. Und ich fand das so interessant, weil ich das noch nie gehört habe. Auch meine Bibelschulden habe ich das nie gehabt. Weil meine Bibelschulden, die waren, ich habe 7 Bibelschulden bekommen, dann wurde ich getauft. Und ich hatte die Hälfte von dem, was wir glauben, gar nicht gehabt. Und da haben wir alle Punkte, sind wir da durchgegangen. Und jedes Mal, wenn Michael davon berichtet hat, wie Jesus Gott ist und welche Bibelstellen dafür sprechen, kam der Gedanke in meinem Kopf, ah, das stimmt nicht. Ach, das ist nicht wahr. Ich dachte mir, hey, bin ich jetzt schizophren geworden oder was? Und jedes Mal, wenn ich gesagt habe, nein, das stimmt. Und ich habe versucht, diesen Gedanken zu verdrängen, kam er immer wieder. Und ich dachte mir, was ist mit mir los? Und ich habe angefangen, mit mir selber zu diskutieren und zu debattieren sogar. Nein, das ist wahr, die Bibel ist Gottes Wort. Daniel 7, zack, zack, zack. Und es hat nicht aufgehört. Und dann dachte ich, an einem Tag habe ich ein Kapitel gelesen, im Markus Evangelium, wo die Jünger versuchen, einen Dämon auszutreiben und Jesus sagt, diese Art von Dämon kann man durch Beten und Fasten austreiben. Und ich dachte mir, krass, vielleicht soll ich es auch machen. Weil, du musst bedenken, ich habe davor meinen Opa angerufen und habe gesagt, ich weiß nicht, was los ist, was soll ich machen? Er sagt, ich bete für dich. Es hat sich nichts verändert. Ich habe selber gebetet, es hat sich nichts verändert. Und das ist so deprimierend, wenn man betet, wenn man sich Befreiung wünscht und es passiert nichts. Und als ich diesen Abschnitt gelesen habe, habe ich gesagt, okay, ich versuche das mal. Und meine Missionspartnerin damals, wir haben beide entschlossen, wir werden gemeinsam beten und fasten. Ich habe es angefangen, ich habe gebetet, es hat sich nichts verändert am ersten Tag. Ich habe mehrmals gebetet, nichts verändert. Am zweiten Tag, nichts verändert. Und ich habe dann mit guten Leuten dort gesprochen. Der Juri Dicina war damals zuständig für die Moslem-Arbeit. Ich habe mit ihm gesprochen und er sagt zu mir, hey Bruder, was ist mit dir los? Was beschäftigt dich? Ich habe ihm davon berichtet und er sagt zu mir, komm, lass uns zusammen beten. Wir haben gebetet, es hat sich nichts verändert. Dann ging ich zu Michael Dörmark und sagte, Michael, ich habe so ganz komisch gedacht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und das war alles an einem Tag, der erste Tag nämlich, wo ich gefastet habe. Ich bin zu Michael gegangen und habe gesagt, Michael, ich habe ganz komische Gedanken, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und dann sind wir das Ganze mit dem Absagegebet durchgegangen. Er hat gesagt, hast du das gemacht? Ja, einige Dinge habe ich gemacht, andere Dinge nicht. Er hat gesagt, lass uns ein Absagegebet sprechen. Und dann haben wir das Absagegebet gesprochen. Am nächsten Tag dachte ich mir, wow, ich kann wieder normal atmen. Und nach kurzer Zeit darauf ging das Ganze wieder zurück. Und ich habe in der Zeit ja noch gefastet. Es ging 2, 3 Tage, wo ich gefastet habe. Und das Krasse war, dass an dem letzten Abend, wo ich gefastet habe, wo ich das Amen gesprochen habe, war alles weg. wie von jetzt auf sofort kam, waren alle Gedanken weg und ich habe die danach auch nie wieder gehabt. Und das war für mich so ein krasser Moment, wo ich gemerkt habe, hey, manchmal dauert es vielleicht, bis Gott agiert, bis Gott eingreift, aber er tut etwas. Und das war der Moment, um es abzukürzen noch, wo ich solche übernatürlichen Erfahrungen gemacht habe, aber danach nie wieder. Gott sei Dank.
Gott sei Dank, ja. Ist sehr bemerkenswert. Also auf das Gebet hin, auf das gläubige Gebet, auf das Fasten hin, warst du plötzlich frei davon. Mhm. Und danach, als du davon frei warst, hat dann irgendwie ein ganz neues Leben für dich begonnen. Also alles war jetzt irgendwie anders. Also du warst nicht mehr geknechtet vom Teufel, hatte keine Macht mehr, keinen Zugriff mehr zu dir. Wie ging es dann weiter?
Ja, das war eine spannende Zeit danach, weil ich habe mir die Frage gestellt, was mache ich in meinem Leben? Also eine Frage, die ich mir sehr oft in meinem Leben gestellt habe, wo geht es jetzt hin? Was mache ich jetzt als nächstes? Und in der Missionsschulzeit habe ich diese starke Drängen gehabt, ins Ausland zu gehen, was ich vor der Missionsschule auch schon hatte. Ich wollte nach Brasilien gehen, hat nicht geklappt. Gott hat die Gebete meiner Mutter erhört, meine nicht, leider. Und so ging es nicht nach Brasilien, sondern auf die Missionsschule. Aber in der Missionsschulzeit hatte ich das Verlangen gehabt, ins Ausland zu gehen, um für Gott Großes zu bewirken. Ich habe sehr viel gebetet und dann ging das Ganze dann in Richtung Südamerika, Guyana. Und das war ein krasses Erlebnis, weil ich hätte Zivildienst machen sollen. Und genau in der Zeit, wo ich gebraucht habe, wurde Zivildienst gekippt, sodass ich nicht zum Wehrdienst musste. Und ich wurde auch schon eingeladen zur Musterung. Und das waren viele Dinge, die Gott so miteinander gut kombiniert hat, dass alles sehr gut geklappt hat.
Schön zu hören. Machst du also jetzt im Auftrag für Gott unterwegs. Mhm. Darf ich fragen, was machst du eigentlich heute? Also, wir haben jetzt gehört, wie Gott dein Leben geführt hat, wie er dich wirklich auch durch die tiefsten Täler deines Lebens gebracht hat, wie er dich dann auch frei gemacht hat. Mhm. Du hast dann jetzt Erfahrung mit Gott gesammelt. Wer bist du heute?
Ich bin immer noch Arthur. Nach wie vor. Was sich danach verändert hat, ich muss sagen, krass vieles. Weil viele Leute berichten davon, wie Gott große Dinge bewirkt hat bis zu ihrer Bekehrung. Ich kann davon berichten, wie Gott große Dinge getan hat nach meiner Bekehrung. Aber was ich danach gemacht habe, ich war in Südamerika, ich war auf den Philippinen, habe Vorträge gehalten. Ich habe als Missionar gearbeitet in Mannheim, ich habe Theologie studiert. Was ich heute mache, ist meine Ministry und die heißt Mitdenken.
Mitdenken. Du sagst, du hast Theologie studiert, du bist auch ein Pastor.
Korrekt, ja.
Und hast dein eigenes Ministry, aber dieses Ministry, das hast du in Spanien, stimmt das?
Richtig, ja.
Und dieses Ministry heißt wie?
Mitdenken.
Mitdenken. Korrekt. Erzähl mal kurz, was ist das, wofür steht das, Mitdenken? Was machst du da?
Ja, also ich habe ja Theologie studiert und dann auch Philosophie in den Staaten. Und da ging es dann sehr stark um die Gottesfrage. Die Frage nach der Existenz Gottes, Glauben und Vernunft, wie passt das zusammen? Gibt es gute Gründe, die dafür sprechen, dass die Bibel glaubwürdig ist und viele andere Punkte. Und ich habe dann mir es zum Ziel gemacht, mein Ziel ist es, Leute, die anders denken, Atheisten, säkulare Menschen, Agnostiker, zum Nachdenken anzuregen, ihnen die zu begleiten, zu sehen, dass es gute Gründe gibt, an Gott zu denken, zu glauben. Und das ist primär mein Ziel auch in meiner Ministry, Leute zum Nachdenken anzuregen und zu zeigen, dass der Glaube an Gott eine ernstzunehmende Alternative ist zu dem, was typischerweise vermittelt wird, nämlich eine Welt, wo Gott nicht existiert, wo Gott nicht relevant ist. Und das ist das Ziel von dieser Ministry.
Preis den Herrn dafür. Nun, du hast vieles erlebt in deinem Leben. Wir haben über deine Kindheit gesprochen und man hat gesehen, wie deine Kindheit eigentlich kaputt gegangen ist, auch dein Jugendalter, aber wie Gott trotzdem bei dir war. Er hat dich ja nie aufgegeben. Bis zu einem besonderen Erlebnis, als du dann wirklich dein Leben überdacht hast und Gott dir die Chance für einen Neuanfang gegeben hat. Von da an hat Gott dich geführt und begleitet und heute bist du ein Licht in dieser Welt, bist du ein Segen für viele Menschen, gibst Zeugnis von dem, der dich gerettet hat und zeigst anderen Menschen, dass ihr Fallen nicht unmöglich ist. Also, Doug Batchelor wurde gerettet, du wurdest gerettet und auch viele andere Menschen können gerettet werden. Du wirst heute von Gott in seinem Werk dafür gebraucht und ich bin unendlich dankbar dafür, dass du das Werk tust und dass du auch heute hier über dein Leben sprichst.
Dankeschön.
Wenn du unglücklich bist und dein Leben von negativen Dingen geprägt wird, wenn du in Süchten steckst und keinen Ausweg siehst, dann entscheide dich jetzt dazu, Hilfe anzunehmen. Wende dich an die unten eingeblendete Adresse und du wirst aufgefangen. Es warten Menschen darauf, dir weiterzuhelfen. Denke immer daran, es gibt einen starken Gott, der echtes Interesse an dir hat, der dich liebt und der darauf wartet, den Weg mit dir zu gehen. Mit ihm hat dein Leben einen Sinn. Auch für dein Leben gibt es einen Plan. Du brauchst ihm nur zu folgen. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Gottes Segen euch.